Losung verwehrt jetzt gehört. Und Horst hat zu diesem zweiten Vers was gesagt. Ich möchte noch was zu dem ersten Vers sagen. Dazu bitte ich einmal die Bibel aufzuschlagen. Klagelieder. Das ist nach dem Buch Jeremia, mitten in den Propheten zu finden. Es ist ungewöhnlich, dass man mitten in dem in diesen Texten, die den Propheten im Auftrag Gottes gesprochen haben, mit einem Mal diesen Einschub hat, dazwischen geschoben, die Klage. Wir haben also von Jesaja bis zu Malachi mehr als 200 Kapitel, wo uns berichtet ist, was Gott zu den Menschen redet. Die vielen Propheten von Jesaja, Jeremia, Ezekiel und so weiter, hat Gottes Geist bewegt, dass sie den Menschen das weitersagen, was Gott will. Mitten in diesen vielen, sehr unterschiedlichen Texten haben wir fünf Kapitel, die gehen in die andere Richtung. Der Prophet redet zu Gott. Es war eine schlimme Zeit. Noch schlimmer als das, was wir heute haben. Nicht besser wie Daesh im Irak und in Syrien gewütet hat. Wir können das lesen im ersten Kapitel. Ich ziehe das einmal ein bisschen zusammen, dass die Kinder getötet worden sind und die Babys an der Wand zerschmettert, die schwangeren Frauen aufgeschlitzt worden, kein Kind oder keine alten Leute verschont worden sind. Als der König Nebukadnezar Jerusalem erobert hatte, nach langer Belagerung, haben die Soldaten fast niemanden lebendig gelassen. Alle Männer wurden geschlachtet, alle Frauen wurden vergewaltigt, viele Kinder tot gemacht, alle alten Leute. Und die ganze Stadt zerstört, dass kein Haus mehr heil geblieben. Und der Rest der Leute wurde dann in die Gefangenschaft verschleppt. Niemand von denen ist wieder zurückgekommen. Diese Situation beschreibt der Prophet Jeremia, der vorher ungefähr 30 Jahre lang das Volk Israel gewarnt hat, sie sollen mit ihrer Gottlosigkeit nicht so weitermachen. Und der bis zum letzten Moment gewarnt hat und hat gesagt, wer sich freiwillig in Gefangenschaft begibt, rettet sein Leben. Bei den Babyloniern werden alle am Leben bleiben, aber keiner wollte hören. Und sie haben sich vor allem darauf verlassen und haben gesagt, hier ist schließlich der Tempel Gottes. Und Gott wird niemals zulassen, dass seine Wohnung, sein Heiligtum erobert wird oder kaputt gemacht. Aber Gott hatte lange genau deswegen gewarnt und hat gesagt, ihr habt euch von mir längst entfernt. Ich habe immer wieder jahrhundertelang Propheten gesendet, um euch zur Umkehr zu bewegen. Ihr habt nicht gewollt, ich lasse euch dieses Haus. Es ist nicht mehr meine Wohnung. Und sie haben das nicht ernst genommen. Mit genau den Ergebnissen, die ich gerade erzählt habe. Man muss einmal aufmerksam den Propheten Jeremia und die Geschichtsbücher, das zweite Buch der Chronik, sorgfältig mal lesen. Dann kann man sehen, wie diese ganze Geschichte abgelaufen ist und auch welche Ähnlichkeiten es heute gibt. Da könnte man denken, wenn ein Prophet so sehr gelitten hat, denn wegen seiner Warnungen wollte man ihn sogar umbringen. Mehrmals hat man ihn öffentlich geschlagen. Entehrt, hat man ihn beschimpft, dass er ein falscher Prophet sei. Da könnte man denken, wenn dann das Wort Gottes eintritt, dann muss doch dieser Mann froh sein und sagen, ich habe euch immer schon gesagt, das habt ihr jetzt davon. Ihr wolltet ja nicht, ihr habt ihr eben Pech. Da könnte man als normaler Mensch wahrscheinlich reagieren, die Klage wieder.
Aber
eine andere Sprache. Nur als Beispiel. Kapitel 2, 4, 11. Durch Tränen vergehen meine Augen. Meine Eingeweide bewegen sich. Meine Leber hat sich zur Erde ergossen. Wegen der Zertrümmerung der Tochter meines Volkes, weil Kind und Säugling auf den Straßen der Stadt umkommen. Oder Kapitel 3. Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat. Durch die Rute des Grimmes Gottes. Mich hat er geleitet und geführt in Finsternis und Dunkel. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Und dann kann man weiterlesen bis zum Vers 18. Und wir lesen, dass ganze Elend Jeremias. Und es ist das Elend seines Volkes, es ist das Elend des Volkes Gottes, als ob es sein eigenes sei. Gott hatte nicht ihn verstoßen, Gott hatte sich nicht ihm als Feind gewandelt. Aber in prophetischer Weise hat er nicht nur das Wort Gottes zu den Menschen gesagt, sondern später auch das Leid des Volkes zu Gott getragen. Das ist eine wichtige Information. Ich nenne das so, es gibt prophetisches Leiden. Wenn wir noch nicht erfahren sind im Wort Gottes und nicht viel Erfahrung sammeln haben, dann verstehen Menschen gar nicht, dass es diese Wirklichkeit des prophetischen Leidens gibt. Ich habe das schon bei Seminaren erzählt, aber ich sage das heute als Beispiel. Vor einigen Jahren hatte ich Kontakt zu einer iranischen Schwester. Ihre ganzen Kinder waren nach Europa geflohen, haben hier als Christen gelebt. Und der jüngste Sohn war hier alkoholkrank geworden. Und die Eltern haben dann mich informiert und gebeten, dass wir uns um den Jungen kümmern. Er war schon erwachsen, so über 30 Jahre. Er hatte wenige Wochen bei uns gelebt und hat
auch. John Hopkins.
Er konnte das einfach hinter sich lassen. Als hat das keine Bedeutung mehr. Und sein Glaube ist so fest geworden wie bei seinen älteren Schwestern. Und dann hat er die einmal in Österreich besucht, weil die dort, die Schwestern lebten in Österreich. Und das war so ein warmes Wetter wie hier. Und wir sind miteinander baden gegangen. Und mitten auf dem See hat er ein Herz. Das war natürlich eine große Katastrophe. Gerade war die Hoffnung, dass dieser Junge, der so viel Sorge gemacht hat, endlich auf ein gutes Leben ist, und dann ist er tot. Die ganze Familie hat sehr getrauert. Die Eltern haben ihn zurücküberführen lassen in den Iran und dort ist er begraben worden. Solche Schmerzen sind natürlich nicht gleich vorbei. Aber als die Mutter nach einem Jahr immer noch verzweifelt geweint hat um diesen Jungen, der Tag und Nacht um ihn getraut, hat die Familie langsam Angst gekriegt und hat gesagt, irgendwas stimmt mit unserer Mutter nicht. Sie haben sie eingeladen nach Wien und auch dort ging das so weiter. Dann haben sie uns angerufen und haben gesagt, Frank, du musst unbedingt mal kommen, du musst mit unserer Mutter reden. Das ist ja nicht normal, dass sie Tag und Nacht weint. Unser Bruder ist jetzt schon fast 2 Jahre tot, aber unsere Mutter kann sich nicht beruhigen. Dann bin ich hingefahren und unterwegs hat Gott zu mir geredet und hat mich an diese Situation in den Klagelesern gemacht. Wollte ich das prüfen, ob das wirklich von Gott ist. Ich hatte die Frau vorher nie gesehen. Und als ich ihr begegnet bin, hat Gott mir nochmals diese Worte gesagt. Ich habe verstanden, warum dieser Junge gestorben ist. Die Mutter hat dieses prophetische Leiden. Tausende iranische Mütter, deren Söhne einfach tot gemacht wurden. In den Krieg geschickt nach Irak, Krieg geschickt nach Syrien, einfach weggenommen, weil sie nicht mit dem Regime. Sie hat dieses Leiden dieser Frau zu Gott getragen. So wie der Prophet das Leiden des Volkes zu Gott getragen hat. Wenn wir gehört haben, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Niemand von uns ist beständig am Beten, außer Gott lebt eine besondere Last. Wir sind nicht in der Lage, mit unserem Willen oder mit einer einfachen Entscheidung zu sagen, hier steht in der Bibel, seid beharrlich im Gebet, aber jetzt bete ich eben immer. Katinka, kann man das bestätigen? Ja, du hast das immer versucht, solche Dinge, und das funktioniert nicht. Jeder ehrliche Christ versucht, das Wort Gottes ernst zu nehmen und merkt, es funktioniert nicht. Das ist der Grund, warum Gott uns bestimmte schwierige Dinge auflegt, weil wir dann gar nichts anderes können.
Das ist ja jetzt immer ein Thema gewesen. So, mich lässt es nicht los mit diesem, ja, wartet und betet alle Zeit, wunderbar, wie soll ich das machen? Ne? Weil gerade ich schlafe ja gern. Aber das andere war dann mit dem, dass wir ja eigentlich gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Deswegen ist der Heilige Geist, der ständig für uns eintritt und unsere Dinge vor Gott bringt. Dann habe ich gedacht, naja, super, also wenn der das eh macht, wofür soll ich dann auch beten? So diese blöden Gedanken, die manchmal kommen, die ich dann gleich wieder wegschiebe. Aber das ist ja auch...
So ganz blöd ist der Gedanke gar nicht. Du musst es gestatten,
dass
er das tut. Und im Moment tut er das über deinen Sohn. Das ist der Hintergrund. Und deswegen hat das nicht nur mit dir und deinem Sohn zu tun, sondern hat das diese prophetische Dimension. wusste ich persönlich, dass er etwas zu Katinka gefallen. Und ich sage das jetzt im Allgemeinen für uns. Die Dinge, unter denen wir wirklich leiden, wirklich, so dass wir sie nicht aushalten können, das sind die Dinge, die Gott in unser Leben setzt, um für andere zu beten, die in genau demselben Elend ist, aber ihn nicht kennen, aber kein Verbinder mit Gottes Geist, nicht wissen, wie sie beten. Nochmals, ich bitte das mal als Hausaufgabe ernst zu nehmen. Lest einmal Klagelieder 3, Klagelieder 3, 1 bis 18. Dann sehen wir das Leiden des Propheten. Und er benennt das auch so. Er empfindet das auch so, als ob Gott sein Feind geworden ist. Aus dem Gesamttext, aus dem Berichten des Propheten Jeremia und aus Chronikbüchern können wir sehen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Dass Gott niemals von der Seite Jeremias weggegangen sein Empfinden war. Ich sage das mal ganz praktisch. Warum haben denn jetzt so viele gläubige Afghanen mit einmal negativ? Weil sonst niemand für diese 100.000 betet, die nicht gläubig sind und negativ haben. Das ist der ganze Punkt. Und deswegen am Anfang, wenn wir in solchen Prozess hineingenommen werden, ist das ein unfassbares Leiden. Ich springe mal. Von dem Tag an, als ich dann diese Schwester gegenüberstand, habe ich ihr diese Botschaft Gottes direkt gesehen. Ich habe gesagt, liebe Schwester, ich darf dir ausrichten von Gott. Dein Leiden, deine Tränen sind wichtig. Du darfst das weiterhin jeden Tag und jede Nacht vor Gott bringen. Und ich soll dir sagen, du bist die Stimme für diese tausende Mütter, die in derselben Situation sind, dass sie ihre Söhne verloren haben, aber sie kennen Gott nicht und finden keine Worte, um diesen Schmerz zu fragen. Die Frau hat das so genommen, ist wieder nach Hause geflogen. Dann haben mich ihre Kinder wieder informiert. Ich hatte auch den Kindern gesagt, was Gott über die Mutter fragt. Und ich sage, bitte, hindert sie nicht. Sie darf diesen Schmerz leiden. Sie soll das weiter zu Gott tragen. Es ist nichts Falsches. Es ist nicht uns. Einige Zeit später haben mich die Kinder informiert und gesagt, weißt du, mit unserer Mutter, das ist ja noch merkwürdiger geworden. Die ist zurückgegangen nach Teheran und überall, wenn sie unterwegs ist, den ganzen Tag, spricht sie mit allen Menschen ganz offen von Jesus. Beim Einkaufen in der Weltbus. Und diese Sache haben wir hier in den Klageliedern auch. Nach diesem Leiden. Und das ist ein Leiden, das nennt das Neue Testament gleichgestaltet, identisch gemacht. Dass wir gleichgestaltet sind den Leiden des Christus. Diese Art Leiden, wenn wir das annehmen, wenn wir das annehmen und wenn wir das zu Gott tragen, hat eine merkwürdige Das können wir lesen in den Versen danach. Der Prophet betet noch 3 Verse weiter. Gedenke meines Elends und meines Umherirrens, des Wermutes und der Bitterkeit. Beständig denkt meine Seele daran und ist niedergebeugt in mir. Vers 19 und 20. Und dann kommt ein großes Aber. Aber das will ich mir zu Herzen nehmen und darum will ich Hoffnung haben. Es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Und seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle Morgen neu. Deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn sehen. Mitten in dem tiefsten Leid, mitten in dem tiefsten Leid, mitten in dem Schmerz, den der Prophet vor Gott ausschüttet, gibt es eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Aus dem Denken dieses Mannes kommt die Erinnerung der Treue Gottes. Das ist ein Bekenntnis. Gütig ist der Herr gegen die, welche auf ihn harren, gegen die Seele, die nach ihm trachtet. 25. Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung des Herrn. Es ist dem Mann gut, dass er das Joch in seiner Jugend trägt. Ich habe heute Nacht einen Bericht gehört auf einer Konferenz im Evangeliumsforschung. Da hat ein amerikanisches Ehepaar genau von solchen Erfahrungen berichtet. Aber das Ergebnis, was sie gesagt haben, war genau ein anderes. Aufhören, austreten aus diesen bedrückenden Situationen. Ich sage heute, diese Lasten annehmen, die Gott dir auferlegt. Aushalten und aussprechen und warten, bis in dir diese Hoffnung lebendig gemacht wird. Was? Weil du dann ein lebendiger Zeuge seiner Treue bist. Vers 31. Denn der Herr verstößt nicht auf ewig, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten wieder. Denn nicht von Herzen plagt oder betrübt er die Menschen. Das ist lebendiger Glaube. Der zwar das Leiden als von Gott zugelassen annimmt, aber gleichzeitig weiß, dass Gott kein Sadist ist, dass Gott kein Gefallen daran hat, Menschen zu plagen. Es gibt unfassbare Fragen. Die Dinge, die ich am Eingang gesagt habe, kann man an Schrecklichkeiten nicht noch übertreffen. Und Gott hat das zugelassen, dass die Kinder verloren sind. Getötet worden sind, dass die Schwangeren nicht verschont wurden, dass man keinerlei Respekt oder Halt gemacht hat vor alten und würdigen Leuten. Und solche Dinge passieren bis heute. Aber Gott hat kein Gefallen an diesen Dingen. Immer wieder passieren schrecklichste Sachen. Immer wieder steht aber das Versprechen Gottes, dass er diese Dinge warnend vorher ankündigt. Und immer wieder steht darüber die Güte Gottes die Menschen herausretten. Wir haben Kontakt zu einigen Frauen, die die schrecklichsten Gräueltaten der Leute überlebt haben. Nicht nur in ihrem eigenen Leben hat es Spuren hinterlassen, sondern die halbe und in Einzelfällen die ganze Familie ist mit ausgerottet. Doch bin ich beeindruckt, dass diese Hoffnung auf Gott bei solchen Frauen nicht zerstört wird. Und aus dieser Erfahrung, dass jemand selber mit anderen oder für andere durch das Leiden gegangen ist, wächst eine erstaunliche Fähigkeit. Nämlich, dass derjenige, der mit anderen und für andere durch das Leiden gegangen ist, in der Lage versetzt wird, wirklich aufzubauen. Jemand innerlich aufzubauen. Jemand, der prophetischerweise mit anderen und für andere leidet, wächst die Fähigkeit, auf eine gottgemäße Weise zu ermutigen, Mut zu machen. Denn derselbe Prophet, der vorneweg sagt, ich weine ohne Ende, wegen der Dinge, die ich gesehen habe und die meinem Volk widerfahren. Und ich leide, weil Gott sich von mir abgewendet hat. Mein ganzer Körper ist durcheinander. Dieser selbe Prophet sagt jetzt, prüfen und erforschen wir unsere Wege und lasst uns zum Herrn umkehren. Vers 14. Lasst uns unser Herz zusammen mit unseren Händen zu Gott erheben im Himmel. Wir sind abgefallen und sind widerspenstig geworden. Das konntest du nicht vergeben. Aber, Vers 23, die Erbarmungen des Herrn sind nicht zu Ende, sie sind jeden Morgen neu, die Treue Gottes ist groß. Diese Fähigkeit, die Treue Gottes festzuhalten, zu bekennen, andere darauf hinzuweisen, wächst aus der Bereitschaft, durch das Leid hindurchzugehen und im Leiden Gott festzuhalten. Und das, ihr Lieben, ist unsere Aufgabe. Das ist der Grund, dass wir in Schwierigkeiten aushalten müssen. Gott ist nicht unser Feind geworden, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir das gerne wollen. Es ist nicht der Grund, dass wir was besonders falsch gemacht hätten, wenn wir in Schwierigkeiten hineintreten. Ihr könnt das nämlich sehen an Jesus selbst. Der, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Was bedeutet das denn? Dass er behandelt wurde wie der schlimmste Sünder. Das ist unser Weg, wenn wir diesen Jesus nachfolgen. viele denken und manche predigen auch so, dass wenn wir Jesus nachfolgen, alle Schwierigkeiten aus dem Leben weggehen. Das ist nicht wahr. Er nimmt die Sünde aus unserem Leben weg. Er nimmt alles weg, was zwischen uns und Gott steht. Und Gott hat diese Dinge dann auch vergessen. Und trotzdem lässt er uns mit anderen für andere leiden, damit wir ihre Stimme bei Gott und Gottes Stimme bei ihnen haben. Deswegen mutig in die nächsten Schwierigkeiten. Amen. Amen.